SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die ersten Wahllokale in den USA sind geöffnet. Der Wahlkampf ist beendet. Donald Trump fantasiert schon jetzt über angeblichen Wahlbetrug. Das ist die Lage am Wahltag in den USA. Gleich unser Thema. Außerdem wurde heute mal wieder eine mutmaßlich rechtsterroristische Gruppierung ausgehoben, die selbsternannten sächsischen Separatisten. Und Stellenabbau nun auch beim Autozulieferer Schaeffler, offenbar auch im Werk in Homburg.
SR Info.
Seit 180 Jahren wird in den USA immer am ersten Dienstag im November gewählt. So hat es 1845 der Kongress festgelegt. Ein Dienstag sollte es sein, denn am Sonntag war Kirchgang, Samstag Markttag und der Donnerstag wurde auch ausgeschlossen, weil da die verhassten Briten traditionell gewählt haben. Heute also am ersten Dienstag im November wird der oder die 47. Präsident oder Präsidentin der USA gewählt. Nina Barth aus unserem ARD-Studio Washington mit aktuellen Informationen.
Bis kurz vor Öffnung der Wahllokale sind Kamala Harris und Donald Trump noch unterwegs. Wahlkampf Endspurt.
Together we will fight, fight, fight and win, win, win.
Gemeinsam werden wir kämpfen und gewinnen, ruft der Republikaner Donald Trump seinen Anhängern zu. 4 Jahre habe er darauf gewartet.
I've been waiting 4 years for this.
Auch die Demokratin Kamala Harris tourt die letzten Stunden vor der Wahl durch Pennsylvania, einen der wichtigen Swing States, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen und darum hart umkämpft sind.
So Pennsylvania, I'm here to ask for your vote. I'm here to ask for your vote.
Harris erwähnt Donald Trump nicht mehr namentlich. Sie ruft ihren Anhängern zu, unserer ist ein Kampf für die Zukunft.
Ours is a fight for the future.
Im Endspurt geht es für beide, Harris und Trump, vor allem darum, möglichst viele zum Wählen zu animieren. 244 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind wahlberechtigt. Fast 83 Millionen haben ihre Stimme schon vorab abgegeben. In den USA wählen die Bürger ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin nicht direkt, sondern durch Wahlleute. 538 gibt es insgesamt. Das heißt, wer genug Staaten gewinnt, um 270 Wahlleute zusammenzubekommen, gewinnt. Und es ist,
oh, it is tight, tight.
Sehr eng. Egal ob Moderatoren bei Fox News oder CNN, zumindest darin sind sich alle einig. Ein Wahlkrimi. Und es könnte ein langer werden. Es ist theoretisch zwar möglich, dass das Wahlergebnis schon in der Nacht feststeht, aber kaum einer rechnet damit. Donald Trump warnt schon jetzt vor Wahlbetrug, ruft seinen Anhängern auch am letzten Tag vor der Wahl zu. Wir müssen Kamala so eindeutig besiegen und ihre linksradikale Politik stoppen, dass kein Betrug möglich ist.
We must defeat Kamala and stop her radical left agenda with a landslide. That is too big to rig.
Diese Rhetorik ist es auch, die dazu geführt hat, dass Bundesstaaten sich auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet haben. Die werden vor allem dann befürchtet, wenn Trump verliert. In der Hauptstadt Washington D.C., wo Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, erklärte Polizeichefin Pamela Smith, die Polizei sei auf viele verschiedene Szenarien vorbereitet und habe die richtigen Leute dafür, dass die Stadt sicher bleibe.
We want everyone to know that we are ready to handle many different scenarios and we have the right people in place to keep our city safe.
Angespanntes Warten in den USA auf die ersten Ergebnisse der Wahl und auf das, was passiert, falls Donald Trump unterliegt und die Niederlage nicht anerkennt. Aber auch für die Partner in Europa, unter anderem in Deutschland, dürften die US-Wahlen gravierende Folgen haben. Joe Biden als klar transatlantischer Präsident ist dann weg. Das deutsch-amerikanische Verhältnis könnte sich um 180 Grad wandeln. Von der Wirtschaft bis zur Verteidigung. Christina Nagel hat in der Bundespolitik nachgehört, wie gut Deutschland gewappnet ist.
Da ist schon einiges an Anspannung zu spüren. Eine Mehrheit hofft natürlich inständig, dass nicht erneut Trump mit seiner unberechenbaren Art das Rennen macht, der Deutschland ja schon jetzt ziemlich auf dem Kieker hat. Aber auch mit Blick auf Kamala Harris ist klar, dass sich einiges ändern wird in den Beziehungen. Denn auch bei ihr geht man davon aus, dass sie amerikanischen Interessen deutlich mehr Raum geben wird. Auf der Agenda ganz oben die Sicherheit im indopazifischen Raum und der Umgang mit China. Und das ist natürlich gleich doppelt schwierig für Deutschland. Zum einen, weil wir deutlich mehr selbst für unsere Verteidigung und Sicherheit tun werden müssen. Zum anderen aber auch, weil wir handelspolitisch sehr an China hängen. Sollte es also zum Streit zwischen China und den USA kommen, dann wird das auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben.
Also auch im Fall eines Wahlsiegs von Kamala Harris wird sich für Deutschland vermutlich einiges ändern. Aber wie ist die Bundespolitik für den Fall gewappnet, dass Donald Trump noch einmal ins Weiße Haus einzieht?
Da ist schon vieles anders als 2016, als kaum jemand mit einem Wahlsieg von Trump gerechnet hat. Viele Bundespolitiker haben im Vorfeld dieses Mal schon versucht, Kontakte zu den Republikanern zu knüpfen. Da sind Szenarien durchgespielt worden. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung hat das mal so beschrieben, dass man versucht hat, möglichst viele Mosaiksteinchen zusammenzusammeln. Das Problem ist, man hat trotzdem kein Gesamtbild, weil es einfach schwierig ist, Trump dazuzufügen. Er ist und bleibt einfach unberechenbar. Das heißt, man weiß nicht, welche Verträge er aufkündigen wird, ob er zum Beispiel wieder aus dem Klimaabkommen austritt, ob er wirklich, wie angekündigt, gleich mal direkt Strafzölle verhängen wird und was er denn meint, wenn er sagt, er könne den Krieg Russlands gegen die Ukraine in einem Tag beenden.
Die Welt blickt in Richtung USA. Seit heute Mittag unserer Zeit sind dort die ersten Wahllokale geöffnet. Diese Schicksalswahl könnte auch bei uns einiges umwälzen. Dabei ist ja bei uns im Land auch gerade einiges los. Die Ampelkoalition ist in der Krise. Die Option vorzeitiges Aus wird immer lauter ausgesprochen. SPD-Chef Lars Klingbeil hat am Wochenende sogar eine Woche der Entscheidungen angekündigt. Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Aßmann mit aktuellen Wortmeldungen.
Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag erwartet nun Kompromissvorschläge von SPD und FDP. Angesichts der knappen Haushaltslage müsse sich jeder bewegen, sagte Katharina Dröge im ARD-Morgenmagazin. Mit seinem Vorschlag, einen Teil der frei gewordenen Intel-Fördermilliarden für den Bundeshaushalt freizugeben, sei Wirtschaftsminister Robert Habeck auf die Koalitionspartner zugegangen, erklärte Dröge. Der US-Konzern Intel hatte den geplanten Bau eines Werks in Magdeburg verschoben. Dadurch werden alleine im nächsten Jahr 4 Milliarden Euro an Fördergeldern frei. Grünen-Politikerin Dröge betonte nun,
das, was Robert Habeck gestern gemacht hat, zu sagen, ich gehe auf die Koalitionspartner zu, ich mache einen Vorschlag, wie wir zueinander kommen können, das hätte ich eigentlich von einem seriösen Finanzminister erwartet. Und deswegen, wir sollten in dieser Koalition mehr miteinander reden, als uns in öffentlichen Showmaßnahmen gegenseitig immer wieder überbieten.
Dröge warf Bundesfinanzminister Christian Lindner vor, sich bei den Steuereinnahmen massiv verschätzt zu haben. Deshalb gäbe es nun eine Milliardenlücke im Haushalt. FDP-Chef Lindner erneuerte unterdessen seine Forderung nach einem radikalen Wechsel in der Wirtschaftspolitik. SPD und Grüne lehnen Lindners Vorschläge ab. Bundeskanzler Scholz, Lindner und Habeck wollen ihre Gespräche über Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft heute und morgen fortsetzen. Ziel ist, eine gemeinsame Linie zu finden. Morgen Abend kommt dann der Koalitionsausschuss der Ampelparteien zusammen.
In mehreren Orten, vor allem in Sachsen, hat die Bundesanwaltschaft heute früh Wohnungen von mutmaßlichen Rechtsterroristen durchsuchen lassen. 8 Personen wurden demnach festgenommen. Sie stehen im Verdacht, eine rechtsextremistische Vereinigung namens Sächsische Separatisten gebildet zu haben. Ich habe unseren ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg kurz vor der Sendung gefragt, was genau diese selbsternannten sächsischen Separatisten laut Bundesanwaltschaft geplant hatten.
Das Ziel dieser Vereinigung soll gewesen sein, die staatliche Ordnung in Deutschland zu beseitigen. Und zwar hat man sich vorbereitet auf einen sogenannten Tag X, an dem nach Einschätzung dieser Gruppe die staatliche Ordnung in Deutschland zusammenbrechen würde. Man bereitete sich sozusagen auf einen gesellschaftlich-staatlichen Kollaps vor, von dem man fest ausging, dass der eintreten würde, und wollte dann in dieser Situation Gebiete in Sachsen und in anderen ostdeutschen Bundesländern erobern und dort eine neue staatliche Ordnung nach nationalsozialistischem Vorbild errichten.
Wie weit waren Sie mit Ihrem Vorhaben, mit Ihren Vorbereitungen dafür?
Ja, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Das wird man jetzt sehen müssen, was da im Zuge der Ermittlungen noch herauskommt. Tatsache aber ist, dass die Gruppe seit 4 Jahren bestand, sich sehr radikalisiert hatte und sich Waffen besorgt hatte. Und dementsprechend wurde die Bedrohung durch die Sicherheitsbehörden sehr ernst genommen.
Nationalsozialistisches Vorbild haben Sie vorhin schon genannt als Stichwort. Was ist über die Ideologie dieser Gruppierung bekannt?
Ja, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die offenbar ein sehr gefestigtes, rassistisches, antisemitisches Weltbild haben und die auch apokalyptischen Vorstellungen, so hat es die Bundesanwaltschaft heute formuliert, angehangen sind, waren also der festen Überzeugung, dass hier die staatliche Ordnung absehbar zusammenbrechen würde und fühlten sich eben berufen, dann eine neue staatliche Ordnung zu errichten.
Das ist ja nun eine weitere, muss man ja sagen, potenziell rechtsterroristische Gruppierung, die in letzter Zeit ausgehoben wurde, wird. Einige sind ja schon vor Gericht gestellt worden. Gegen die sogenannte Reuss-Gruppe zum Beispiel wird seit einigen Monaten verhandelt. Wie ist das Ihrer Beobachtung nach? Es ist ja schon auffällig, wie viele solcher Gruppierungen derzeit offenbar aktiv sind oder bis vor kurzem waren und gefunden werden, oder?
Ja, das ist so und es kommt eben auch nicht von ungefähr, dass die Bundesinnenministerin eben immer wieder den Rechtsextremismus als die größte Bedrohung unserer Demokratie bezeichnet, weil wir es eben jetzt einmal mehr mit einer Gruppe zu tun haben, die sich bewaffnet hat, die offenbar, so zumindest die Einschätzung der Ermittler, fest entschlossen war, die staatliche Ordnung zu beseitigen und hier eben eine neue Ordnung zu errichten nach nationalsozialistischem Vorbild, verbundene offenbar auch mit ethnischen Säuberungen. Man soll sich akribisch vorbereitet haben durch paramilitärische Ausbildungen, hat sich an Schusswaffen ausgebildet, im Häuserkampf geschult. Das macht schon sehr deutlich, dass diese Menschen sehr entschlossen gewesen sein sollen.
Und den potenziellen Tag X haben Sie vorhin als Stichwort genannt. Das haben wir schon oft gehört, Tag X. Das scheint sowas wie eine Art gemeinsamer Nenner zu sein von solchen Gruppierungen, die genau darauf hinarbeiten, oder?
Genau, das ist tatsächlich so, dass diese Tag-X-Szenarien, man also meint, man müsse sich auf den Moment vorbereiten, an dem alles zusammenbricht und dann natürlich diesen Moment auch nutzen, um etwas, eine neue Ordnung zu errichten, die den eigenen Vorstellungen entspricht. Und das ist weit verbreitet in rechtsextremistischen Kreisen, dass man eben dieser Überzeugung ist, dass dieser eine Tag kommen wird, von dem keiner so genau weiß, wann es denn tatsächlich soweit sein könnte.
Michael Götschenberg, unser ARD-Terrorismus-Experte in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Heute hat die Bundesanwaltschaft eine Gruppierung namens Sächsische Separatisten ausgehoben. Jetzt die Meldung in Kürze mit Roswitha Böhm.
Im russischen Grenzgebiet Kursk sind nach ukrainischen Angaben bereits 11.000 nordkoreanische Soldaten eingetroffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, man gehe davon aus, dass die Einheiten bereits in Kürze auf Seiten Russlands im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt würden. Selenskyj beklagte in diesem Zusammenhang erneut die ausbleibende Reaktion der westlichen Partner. Im August hatte die ukrainische Armee in der Region Kursk eine Gegenoffensive gestartet und war auf russisches Territorium vorgedrungen. Nach fast zwei Monaten Streik beim US-Flugzeugbauer Boeing haben die Beschäftigten das jüngste Angebot des Konzerns angenommen. Sie erhalten nun 38% mehr Geld bei einer Laufzeit von 4 Jahren. Außerdem gibt es eine Bonuszahlung von $12.000. Die Mitarbeiter hatten durch den Streik unter anderem die Produktion von 2 Langstreckenflugzeugen lahmgelegt. Der bereits mit Problemen kämpfende Flugzeugbauer geriet dadurch noch stärker unter Druck. Die Lebenszufriedenheit der Menschen im Saarland ist dem Glücksatlas zufolge gestiegen. Im bundesweiten Vergleich liegt das Saarland dennoch nur auf Platz 14 nach Rang 15 im Vorjahr. Der ermittelte Wert liege aber weiter unter Vor-Corona-Niveau. Besonders unzufrieden sind die befragten Saarländer mit ihrem Einkommen, verstärkt durch moderate Kaufkraft und relativ hohe Lebenshaltungskosten. Der Glücksatlas ist eine Studie zur Lebenszufriedenheit. Durchgeführt wird sie von der wissenschaftlichen Leitung der Uni Freiburg.
SR Info.
Letzte Woche gab es sozusagen das Häkchen unter dem Transformationsfonds, also dem knapp 3 Milliarden Euro schweren, zu 2/3 schuldenfinanzierten sogenannten Sondervermögen der Landesregierung. SPD und CDU haben sich geeinigt. Die CDU wird nicht dagegen klagen. Doch jetzt hat der Rechnungshof, also der oberste Haushaltsprüfer des Landes, einen Sonderbericht zum Transformationsfonds vorgelegt. Und der spart nicht an Kritik. Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion hat ihn gelesen. Ich habe ihn gefragt, was der Rechnungshof bemängelt.
Grob zusammengefasst kann man es eigentlich als Rundumschlag nur bezeichnen. Also natürlich muss man sagen, ein Rechnungshof ist jetzt per Definition kein großer Freund von Schulden. Und wenn es dann um 2,1 Milliarden Euro Schulden fürs Land geht, ist da sozusagen eine grundsätzliche Zurückhaltung zu spüren. Aber es geht vor allem in diesem Bericht um die Umsetzung. Wie werden Fördermittel vergeben? Wie wird überprüft, ob die Fördermittel gut eingesetzt werden? Und da bat der Rechnungshof eigentlich in keinem Teilbereich mit Kritik. Da ist von intransparent die Rede, da ist von zu vage die Rede, da ist von nicht überprüfbar die Rede. Also tatsächlich in ganz vielen Bereichen scharfe Kritik, die sich durch diesen kompletten Bericht zieht. Also man muss es wirklich einen Rundumschlag nennen.
Wo hakt es denn besonders laut Rechnungshof?
Ja, im Prinzip ein Faktor ist, wie die Entscheidungen über Fördermittelvergabe getroffen werden. Das sei oft unklar, gar nicht zu beurteilen, was sind die Maßstäbe, wonach das gemacht wird. Aber auch die Ziele, die mit den Fördersummen verfolgt werden, seien nicht genau erklärt. Kennzahlen, um am Ende zu überprüfen, hat sich diese Förderung für Unternehmen X oder Projekt Y gelohnt. Da fehlt es einfach an solchen Kennzahlen. Und der andere Faktor im Wirtschaftsplan, der geht ja dem Landtag zu. Da drin ist festgeschrieben, welche Projekte umgesetzt werden sollen. Da sagt der Rechnungshof, das ist zu schwammig. Da steht an meinem Punkt steht sonstige Projekte. An einem steht sonstige Innovationsinfrastruktur oder, mein Lieblingsausdruck, Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Digitaltransformationsdynamik. Da sagt der Rechnungshof, wenn es um so viel Geld und vor allem um Schulden geht, dann ist das viel zu schwammig.
Das sind ja viele sehr grundsätzlich klingende Punkte. Wo werden die Probleme besonders deutlich?
Ja, tatsächlich viel grundsätzlich, aber es gibt auch konkrete Beispiele. Einmal die Share School an der Uni. Die wurde ja gegründet, um Digitalkompetenzen zu fördern und die regionale Wirtschaft mit Fachkräften zu stärken. Dafür gibt es 25 Millionen Euro aus dem Transformationsfonds. Da sagt die Landesregierung, das ist eine Investition. Da sagt aber der Rechnungshof, nee, haushaltsrechtlich ist das gar keine Investition. Das heißt, dieses Geld, diese 25 Millionen, dürften laut Rechnungshof gar nicht aus dem Transformationsfonds kommen, sondern müssen aus dem regulären Haushalt gestemmt werden. Und dann, wenn wir uns die Ziele dieses Transformationsfonds anschauen, da sagt der Rechnungshof, auch da widerstreitende Punkte. Was soll überhaupt erreicht werden? Da sind manchmal widerstreitende Punkte. Einmal geht es um eine CO2-Reduzierung. Ist das das eigentliche Ziel dieses Transformationsfonds? Oder an anderer Stelle sind dann plötzlich Arbeitsplätze die Maßgabe? Was ist, wenn da plötzlich bei einem Förderprojekt diese Interessen gegeneinander stehen? Etwas weniger CO2-Einsparung, dafür mehr Arbeitsplätze. Wie ist das geregelt? Da fehlt es an konkreten Lösungen.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Das ist bei solchen Berichten immer so eine Sache, denn sie haben keine verpflichtende Wirkung. Es gibt jetzt auch erste Reaktionen der Landesregierung. Der Finanzminister hat sich zu Wort geäußert. Natürlich begrüßt er sozusagen, dass der Rechnungshof im Prinzip seine Aufgabe macht. Es gibt auch ein klein bisschen Bewegung. Er sagt nämlich, einer der scharfen Kritikpunkte des Rechnungshofes war, es gibt einen Beirat zu diesem Transformationsfonds, der sehr hochkarätig besetzt ist, mit Wirtschaftswissenschaftlern, unter anderem der Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen. Der trifft sich mehrmals im Jahr und da gibt es auch Protokolle und die wollte der Landesrechnungshof eigentlich einsehen und da hat die Landesregierung mit Verweis auf Geheimhaltung gesagt, nee, die geben wir nicht raus und das hat der Rechnungshof scharf kritisiert. Da gibt es jetzt Bewegung, die sollen öffentlich gemacht werden, aber im Prinzip hat der Finanzminister gesagt, naja, wir wollen über einen sehr langen Zeitraum, bis 28 wollen wir Geld ausgeben, da müssen wir manche Dinge im Wagen halten. Man werde in den Austausch mit dem Rechnungshof gehen, aber dass sozusagen all diese Punkte jetzt plötzlich bereinigt werden, die in diesem Bericht stehen, das ist im Prinzip auszuschließen. Dafür ist eigentlich auch spätestens seit letzter Woche ein Strich drunter.
Janek Böffel über die Kritik des Landesrechnungshofs am Transformationsfonds der Landesregierung. Währenddessen muss sich die Landesregierung mit einer weiteren schlechten Nachricht für die saarländische Wirtschaft beschäftigen. Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will in ganz Europa 4.700 Arbeitsplätze abbauen. Laut Unternehmen ist auch der Standort Homburg betroffen. In welchem Umfang ist aber noch nicht bekannt. Martin Hähnlein zur Situation bei Schaeffler.
Die Krise spitzt sich zu, das bekommen die Beschäftigten des Auto- und Industriezulieferers nun zu spüren. Zwei Standorte in Europa will Schaeffler schließen und tausende Stellen abbauen, 2.800 davon allein in Deutschland. Das Management greift zu diesen drastischen Maßnahmen, weil beide Geschäftsbereiche derzeit in Turbulenzen sind. In den vergangenen Jahren hatte die Industriesparte die Verluste des Autosektors stets zuverlässig ausgeglichen. Schwächere Nachfragen nach E-Autos und Auftragsrückgänge in China wurden so kompensiert. Angesichts der heute veröffentlichten Quartalszahlen wird aber klar, dass dieses Modell nicht mehr funktioniert. 8,5% Umsatzeinbruch belastet die Industriesparte, während der Automobilsektor nach wie vor nicht in Schwung kommt. Ein weiteres Problem: die Integration von Vitesco, der inzwischen abgespaltenen Antriebssparte von Continental. Experten sehen zwar durchaus Chancen in dem Zusammenschluss mit Schaeffler, diesen aber in einer solchen Krise zu bewältigen, das gilt als Kraftakt.
Heute vor einer Woche sind in Süd- und Ostspanien mal wieder die Folgen der Erderhitzung heftig spürbar geworden. Massive Regenfälle und die folgenden Überflutungen haben ganze Dörfer und Stadtteile verwüstet. Bislang wurden 218 Tote geborgen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar. Fakt ist aber, dass die Suche nach Vermissten nur schleppend vorangeht. Franka Welz berichtet.
Tiefgaragen werden bei Hochwasser schnell zu Todesfallen. Die des Einkaufszentrums Bonaire in dem valencianischen Ort Aldaya hat Platz für bis zu 5000 Fahrzeuge. Bisher haben sich laut Angaben der Polizei Befürchtungen jedoch nicht bewahrheitet. Dort könnten Dutzende Tote gefunden werden. Die Suche ist auch für Retter und Polizeitaucher gefährlich. Daher spielen Drohnen eine wichtige Rolle, um sich einen Eindruck der Situation im Inneren der Garage zu verschaffen, sagt Polizeisprecher Ricardo Gutierrez.
Para nosotros es muy importante esta tarea que están realizando los compañeros de la unidad aérea de la policía. ¿Por qué? Porque con estos drones tenemos capacidad de introducirlos en el interior del garaje y tener una primera visual de qué es lo que está ocurriendo, de cómo es esa situación.
Neben Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleuten schuften auch Tausende von Freiwilligen seit Tagen im Katastrophengebiet, um beim Aufräumen zu helfen. Neben der Einsturzgefahr vielerorts wächst die Sorge vor Krankheitserregern oder Giftstoffen in der braunen Brühe. Viele tragen Schutzmasken, denn, so erklärt diese freiwillige Helferin, das Wasser und der Schlamm sind jetzt schon so viele Tage hier. Es gab tote Menschen und Tiere und deshalb viele Giftstoffe und Gase, die gefährlich sein können. Es könnte zu einer Epidemie kommen. Deshalb ist es besser, eine Maske zu tragen, um sich nicht anzustecken. In dem Ort Paiporta, der besonders schwer von den Überflutungen betroffen war, hat der 22-jährige Oscar zusammen mit einem Freund am Wochenende Autos aus dem Schlamm befreit. Sie sind sauer, werfen der Regierung Versagen vor. Wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Die Regierung bewegt sich nicht, niemand bewegt sich. Nur wir, die hier leben, sehen, was passieren kann und dass Menschen sterben. Sie lassen es zu, dass Menschen in die Häuser eindringen und sie ausrauben. Nicht nur die Zentralregierung, vor allem die Regierung von Valencia. Sie hätten es vermeiden können, indem sie früher darüber informiert hätten, was passiert ist. Die Frage nach dem Zeitpunkt der Warn-SMS an die Bevölkerung ist seit Beginn der Katastrophe ein Streitthema. Viele Spanierinnen und Spanier fragen sich zudem, warum es so lange gedauert hat, bis Soldaten und andere Militärangehörige den regionalen Rettungskräften beispringen konnten. Rufe nach dem Rücktritt des Regionalpräsidenten der Provinz Valencia werden laut. Auf diese Diskussion will Javier Marcos, der Leiter der militärischen Katastrophenschutzeinheit UME, sich während der Pressekonferenz nach der Sitzung des Krisenstabs in der Nähe von Madrid offenkundig nicht einlassen. Seine Mission sei klar, sagt er: dienen, um zu retten.
Meine Mission está clara. Servir para salvar. No voy a entrar en ninguna valoración.
Als Einsatzleiter, Militärangehöriger und Soldat zählt für mich nur eins: Leben zu retten.
Como militar y como soldado, me tengo que centrar en lo que más me importa, que es salvar vidas.
Wie viele Menschen genau noch vermisst werden, ist weiterhin unklar. In den betroffenen Gebieten hoffen sie jetzt darauf, dass sich die Wetterlage bald beruhigt. Normal wird dort aber so schnell nichts wieder sein.
Derzeit laufen Gespräche über ein Ende der Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah. Vermittler sind die USA. Trotzdem hat die Hisbollah-Miliz auch heute früh wieder mehrere Raketensalven auf den Norden Israels abgefeuert. Und auch Israel kämpft weiter in Teilen des Libanon. Moritz Behrendt hat Menschen getroffen, die aus ihrem Wohnort im Libanon vertrieben wurden.
Nermin El-Khouria vermisst das Meer. Sie vermisst ihre Arbeit. El-Khouria ist eine der wenigen Fischerinnen aus der Stadt Tyros. Genauer gesagt, sie war es, denn seit gut einem Monat gehört sie zu den Hunderttausenden Vertriebenen innerhalb des Libanon. Ende September ist sie vor den israelischen Bombenangriffen aus ihrer Heimatstadt geflohen. Überall sind Bomben eingeschlagen. Es war der Horror. Die Kinder haben die ganze Zeit geweint. Jetzt lebt sie mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und einem Neffen in einer Schule in den Bergen nordöstlich von Beirut. Sie hat nichts zu tun, das Meer kann sie nur aus der Ferne sehen. Die El-Khourias teilen sich ein Klassenzimmer mit einer anderen großen Familie. Und dann gibt es hier nur drei Toiletten für 70 Leute. In der Schule dient die eine Hälfte der Räume als Flüchtlingsunterkunft, in der anderen soll ab jetzt wieder Unterricht stattfinden. Für El-Khourias jüngeren Sohn würde das vom Alter genau passen. Aber er hat bislang auf Englisch gelernt. In der Schule hier läuft alles auf Französisch.
Man sieht, wie schwierig das ist, wenn diese Schule gleichzeitig eine Notunterkunft ist.
Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat sich im Libanon ein Bild davon gemacht, wie es den Vertriebenen im Land geht.
Die Verzweiflung der Menschen, die hier leben müssen, die ist überall spürbar. Es sind über 800.000 Menschen hier im Libanon auf der Flucht und die müssen irgendwo unterkommen. Und hier haben sie jetzt wenigstens ein Dach über dem Kopf.
Deutschland hat dem Libanon kürzlich bei einer internationalen Hilfskonferenz in Paris insgesamt 96 Millionen Euro an kurzfristiger Unterstützung zugesagt. 36 Millionen stellt das Auswärtige Amt, 60 Millionen kommen aus dem Etat des Entwicklungsministeriums. Damit diese Gelder schnell helfen, sollen sie dort ausgegeben werden, wo es schon funktionierende Strukturen gibt. Etwa in der Gemeindeküche Matbach el-Kul in Beirut. Hier schälen Dutzende Männer und Frauen Kartoffeln, Zwiebeln und bereiten das Essen für Vertriebene vor. Ins Leben gerufen wurde die Gemeindeküche bereits vor 4 Jahren, nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt. Chefkoch Said Afesh. Früher habe ich in Hotels und Restaurants gearbeitet. Das ist jetzt eine neue Herausforderung für mich, täglich für 4.500 Menschen zu kochen. Es sei aber eine befriedigende Erfahrung, etwas für die bedürftigen Menschen im Land zu tun. Christine Kotzi, die Gründerin der Organisation, formuliert es noch grundsätzlicher. Unser Motto ist Make Food, Not War. Bei uns kommen Menschen aus 16 verschiedenen Gemeinschaften zusammen, ohne dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Kochen und Essen bringt Menschen zusammen. Möglich, das sagt Christine Kotzi auch, ist ihr Projekt nur dank internationaler Hilfe. Solange im Libanon Hunderttausende auf der Flucht sind, untergebracht und verpflegt werden müssen, bleibt das Land auf Unterstützung angewiesen. Das ist auch Entwicklungsministerin Schulze klar.
Das wird hier alles nicht schnell wieder auf die Beine kommen. Und deswegen ist es so wichtig, langfristig Strukturen aufzubauen. Und das ist ja das Ziel von Entwicklungszusammenarbeit. Hilfe dazu, dass sich die Menschen hier wieder selber helfen können.
Auch Fischerin Nermin El-Khouria hofft, dass sie eines Tages wieder auf See fahren kann, um selbst für den Unterhalt ihrer Familie zu sorgen. Manchmal, sagt sie, fährt sie jetzt hier im Norden ans Meer und schaut anderen Fischern bei der Arbeit zu.
Moritz Behrendt hat aus dem Libanon berichtet. Zum Wetter. Heute Nachmittag ist es bedeckt oder neblig trüb. Nur ganz selten scheint mal die Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad in Hofwelden und 10 Grad in Überherrn. Morgen ganz ähnlich, nur wenig Chancen auf Sonnenschein. Aber es bleibt wohl trocken bei bis 11 Grad. Und auch am Donnerstag geht es bedeckt oder neblig trüb weiter, dann bis 12 Grad maximal. Das war die SR Info, Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Am Tag der Präsidentschaftswahl blicken die internationalen Pressestimmen fast ausschließlich in die USA. Bei einem möglichen Sieg Trumps findet die italienische Zeitung La Stampa, Europa müsse sich unabhängiger von den USA machen. Können wir einem amerikanischen Präsidenten beistehen, der uns erdrückende Zölle auferlegen will, Viktor Orban aus Ungarn zu seinem wichtigsten Gesprächspartner in Europa erkoren hat, eine persönliche Beziehung zu Russlands Wladimir Putin nicht verleugnet und von Europa enorme Investitionen in Waffen verlangt, um die NATO nicht im Stich zu lassen? Entweder wir liefern uns dem neuen Herrn im Weißen Haus aus oder wir denken uns ein neues Europa aus, das zusammenarbeitet, um mit seinen eigenen Kapazitäten und Stärken aus diesem Sumpf herauszukommen, ohne ein paar tausend Wähler in Pennsylvania über sein Schicksal entscheiden zu lassen. Um ein böses Ende zu verhindern, muss Europa sein komatöses gemeinsames Bewusstsein wiederbeleben. Es gibt keine Alternative. Die aktuelle CZ aus Tschechien fragt sich sogar, ob es zu einem erneuten Sturm auf das Kapitol kommen könnte, sollte Harris gewinnen. Die Wahlchancen sind allen Umfragen zufolge völlig ausgeglichen. Der Abstand zwischen den beiden Kandidaten liegt in der Größenordnung der statistischen Schwankungen. Doch was ist, wenn am Ende Kamala Harris die Wahlen gewinnen sollte? Dann werde man sehen müssen, ob die Abstimmung nicht gefälscht worden sei, sind sich die Anhänger Donald Trumps einig. Nicht einer von ihnen würde einen Sieg der Kandidatin der US-Demokraten einfach so akzeptieren. Die Frage ist, ob die Trump-Befürworter nur auf das angeblich ungerechte System schimpfen werden oder ob sie die Gerechtigkeit in die eigene Hand nehmen. Werden sie versuchen, Trump um jeden Preis ins Weiße Haus zu hieven? Zu möglichen Betrugsvorwürfen bei der Wahl seitens des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump schreibt die Washington Post: Während die Ergebnisse am Dienstagabend und möglicherweise auch in den Tagen danach eintrudeln, sollten sich die Amerikaner in Geduld üben, da die ersten Ergebnisse nicht unbedingt auf das Endergebnis schließen lassen. Verzögerungen könnten auf neue und unvorhersehbare Weise auftreten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das ebenso wenig auf Betrug zurückzuführen sein wie die langsame Auszählung im Jahr 2020. Tatsächlich ist das Wahlsystem wahrscheinlich sicherer als je zuvor. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Milat Kupay.